Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich total, dass wir heute hier sein können wieder. Ich freue mich auf ein richtig cooles Programm. Wir haben wirklich wieder ein paar richtig tolle Elemente. Der David wird predigen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ihr wisst es, nichts ist so beständig wie die Veränderung, ne? So, und wir als Gemeinde erleben auch immer wieder Veränderung. Und wir wissen aber aus der Verhaltenspsychologie, dass Veränderung manchen total leicht fällt, aber vielen Menschen eigentlich eher schwer. So, weil Veränderung verlässt so gewohntes Terrain und hat einen Aufbruch auf was Neues. Und das ist immer, ja, hat auch was mit Angst zu tun und mit Unsicherheit. Und das ist etwas, was natürlich nicht zu unterschätzen ist, ne? Also wenn wir Angst vor Veränderungen haben, dann müssen wir uns auch dem stellen, das ist so. Und wir haben als Gemeinde eben auch ganz viel Veränderung schon erlebt. Ja, ich meine, ihr seht es hier. Allein, dass wir jetzt hier so im Kreis stehen und die Musik hier so in der Mitte und nicht mehr hier auf der Bühne, ja, das war so eine deutliche Veränderung. Und da merken wir, okay, ja, auch wir sind im Wandel und das ist gut so. Und es gibt auch noch ein paar mehr Änderungen, die wir jetzt in den nächsten Wochen erleben. Und von daher ist es auch ganz wichtig, dass wir eine gute Kommunikation haben. So, das heißt, dass ihr auch alle mitbekommt, was ist jetzt eigentlich neu, wann passiert jetzt was. Und da gibt es ein paar Infos, die für euch in den nächsten Wochen relevant sind. Und mal eine Frage in die Runde, mal kurz per Handzeichen. Wer kriegt den Newsletter von uns, den allgemeinen? Okay, wer, das betrifft jetzt mehr auch die Mitglieder, hat die WhatsApp-Gruppe? Okay, wer guckt regelmäßig auf die Homepage? So, findet den Fehler, ja. Also, wenn ihr gut informiert sein wollt, dann ist es wirklich ratsam, immer wieder auf die Homepage zu gucken, weil dort sind auch die längerfristig organisierten Themen drauf. Jesus, danke für diesen neuen Morgen, danke für Sonnenschein, danke für Fröhlichkeit, danke für alle, die heute hier was vorbereitet haben und sich einbringen, danke für jeden Einzelnen, für alle Gäste, sei du mitten unter uns, wirke einfach in diesem Tag. Amen.
Also ich weiß gar nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein absoluter Fan von einer guten Geschichte. Also wenn eine Geschichte gut ist, dann würde ich sogar ich sagen, lese ich sogar ein Buch. Also ist egal, ob es eine Hollywood-Film ist oder ein Buch oder ein Kinderbuch. Ich bin echt verwundert darüber, Jonathans Bücher, was für gute Geschichten die haben. Genau, und wenn eine gute Geschichte dahinter steht, da habe ich sogar schon mal einen Roman gelesen, obwohl ich es nicht musste. Und ich finde, zu einer guten Geschichte gehört oft dazu dieses Hin und Her von Gut und Böse, von Superheld und von Bösewicht. Und ich wollte fragen, ob ihr mir Beispiele nennen könnt für Geschichten, wo Superhelden und Bösewichte, wo Gut und Böse gegeneinander stehen. Es reicht mir auch manchmal nur der Superheld, wenn ihr einen wisst. Kalle grinst schon so, der hat bestimmt... Nein, hat er nicht, okay. Batman und Joker. Das ist schon mal ein sehr gutes Beispiel. Hat noch jemand was? Luke Skywalker und Darth Vader. Star Wars, Luke Skywalker und Darth Vader, genau, sehr gut. Die Kinder gucken Narnia. Wo ist da der... was ist... Aslan der Löwe? Gegen die weiße Hexe, okay. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Genau, stimmt. Die Teens, ihr habt mit Sicherheit auch eine Heldengeschichte. Das ist ein richtiges Flashback für mich jetzt. Dieser Moment, wo man als Teen drangenommen wird vom Prediger. Hölle. James Bond. Wer ist der Bösewicht? Mehrere. Sehr gut. Wer kennt Spider-Man? Wer kennt den Bösewicht von Spider-Man? Ja, da wird es schon schwieriger. Also, worauf ich hinaus will mit dieser kleinen Übung, ihr wusstet leider die ganzen Bösewichte auch alle, ist, dass man oft den Superhelden kennt und den Bösewicht nicht so gut kennt. Was gut ist, weil wir wollen uns ja mit dem Guten identifizieren, aber heute soll es mal so ein bisschen darum gehen, auch das Böse zu betrachten. Also wir sind ja beim geistlichen Kampf als Thema und ich denke, wenn wir jetzt Ja, wem geistlicher Kampf ein bisschen zu militärisch ist, es geht auch sportlicher mit dem Wort Wettkampf. Und wenn wir haben eben schon Fußball erwähnt gehabt, wenn wir daran denken, dann ist es natürlich super wichtig, dass wir das Gute trainieren, Muskeln trainieren, Ausdauer trainieren, Taktik trainieren, Training und so weiter. Aber vor jedem Spiel gibt es auch immer eine Gegneranalyse. Der Trainer guckt sich immer genau an, gegen wen spielen wir, was kann der und was kann er nicht. Oder beim Boxkampf ist es, denke ich, ganz ähnlich. Vor jedem Boxkampf wird man sich darauf einstellen, was für ein Boxer kommt auf mich zu, was sind seine Stärken, der linke Haken, muss ich da aufpassen und so weiter. Also so will ich heute mit euch so ein bisschen ins Thema einsteigen, weil ich denke, dass der Kampf zwischen Gut und Böse bei geistlichem Kampf auch ein Teil von uns ist und auch ein Teil der Geschichte von Gott mit den Menschen. Genau, und um das zu erklären und da so ein bisschen reinzugehen, wollen wir wie so oft am Anfang der Bibel anfangen, in der Schöpfungsgeschichte. Gottes Geschichte mit Gut und Böse fängt da schon an, die meisten kennen das, und ich will das so ein bisschen anhand der zwei Bäume im Paradies mal erklären. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, um den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Baum des Lebens ist, ich weiß nicht, wer war bei der letzten Predigt dabei, bei Lutz? Waren da welche da? Niemand? Letzten Sonntag? Wow, wir haben ein bunt wechselndes Publikum offensichtlich. Lutz hatte hier einen Baum aufgemalt mit Wurzeln und mit Früchten. Ah, jetzt waren doch mehr da. Also ich frage nächstes Mal, was wir heute gesagt haben. Also es gab da so ein Bild von einem Baum und das würde ich als Baum des Lebens beschreiben. Ne? Es ging um die guten Wurzeln und die guten Früchte. So, und wir wollen heute mal gucken, wo der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das ist der schlechte Baum, von dem sie nicht essen durften, Adam und Eva, wo der so seine Wurzeln und seine Früchte hat. Und da mal so ein bisschen so eine, ich sag mal, Gegneranalyse zu machen. Genau. Denn ich denke, die beiden Bäume mitten im Garten sind ein sehr gutes Bild dafür, wie es bei uns im Innersten aussieht. Ich denke, dass Gott unser Inneres als einen Garten Eden geschaffen hat und dass da mittendrin zwei Bäume stehen und dass ja in uns quasi ein Kampf herrscht zwischen Gut und Böse und immer wieder der Entscheidung, vom richtigen Baum zu essen. Und da geht's halt um das Ringen, ja, letzten Endes um Leben und Tod oder Geist und Fleisch oder um das Ringen zwischen Himmlischem und Irdischem. Und ich denke, dass es genauso wichtig ist, wie vom Baum des Lebens zu essen, darauf zu achten, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Genau, und ich möchte da mal so ein bisschen einsteigen und zwei Beispiele nennen, wo Früchte sein könnten, was Früchte des Baumes der Erkenntnis sein können von Gut und Böse. Das hat nichts mit Vollständigkeit zu tun, ich habe einfach zwei Beispiele, wo ich denke, die auch relevant sind für unsere Zeit oder am Ende der Zeit und die uns auch natürlich persönlich immer was angehen. Ich fange an mit Rassismus. Wenn ich Rassismus höre, dann denke ich an so Begriffe wie Hautfarbe, Ostdeutschland, AfD, Migrationspolitik, Ausländerfeindlichkeit. Das ist so, woran ich so denke. Und dann ist das Thema für mich schon mal super weit weg. Habe ich mit allem nichts zu tun und das betrifft mich erstmal nicht. Aber wenn wir genauer hinschauen, ist das Thema Rassismus deutlich mehr als Ausländerfeindlichkeit. Wenn wir Rassismus als Frucht am Baum erkennen, als schlechte Frucht, dann hat diese Frucht oder dieser Baum zwei Wurzeln, die diese Frucht nähren. Und das ist bei Rassismus sowohl Angst als auch Stolz. Ich will so ein bisschen auf Angst gerade eingehen und sagen, das haben wir heute schon mehrfach gehört tatsächlich, das ist die Angst vor dem Unbekannten und dem Ungewissen, die Angst vor Neuem und vor Veränderungen ist da wirklich, kann man sich ja vorstellen, ne, bei Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel. Und ja, die Angst in uns, das Vertraute zu verlieren, die Sicherheit zu verlieren, muss super stark und super groß sein. Und das ist eine Wurzel davon, Rassismus zu nähren. In einem Buch habe ich gelesen, dass es sowas gibt wie die Tyrannei des Vertrauten. Die Tyrannei des Vertrauten. Ich will euch ein Beispiel dafür geben. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Bären, der war in einem Zirkus in Russland eingefangen. Man kann sich vorstellen, wie in so einem Gulag, so ein kleines 5 Meter Käfig in so einer Umrandung. Und das Video startete damit, dass man gesehen hat, wie dieser Bär freigelassen wurde und wie er sich so entwickelt hat. Was denkt ihr, was hat der Bär gemacht, als er freigelassen wurde aus diesem 5-Meter-Käfig? Er ist zumindest nicht weggelaufen, er ist nicht drin geblieben. Er hat den Käfig, da haben sie ihn schon rausgescheucht war vielleicht auch, musste ein bisschen gescheucht werden. Das hat man nicht gesehen. Auf jeden Fall war er schon raus aus dem Käfig. Er ist nicht weggelaufen. Was denkt ihr, was hat er dann gemacht? Er hat sich geschüttelt. Noch eine Idee? Exakt. Also der Bär wurde freigelassen und man kann sich das vorstellen, der Bär war im Käfig, der ist die ganze Zeit in seinem 5 Meter Radius in die Runde gelaufen. Und dann ist dieser Bär freigelassen worden und er ist nicht weggelaufen. Er ist an der Stelle, wo er gewesen ist, hat er seinen 5 Meter Radius gezogen. Man konnte dann in so einem Zeitraffer beziehungsweise später sehen, der hat richtig so einen Pattweg da reingelaufen. So, und ich denke, dass das ein großes Ding ist für uns Christen, dass es diese Tyrannei des Gewohnten ist, dass wir im Vertrauten verhaftet sind. Wir sind als Christen sind wir faktisch aus dem Käfig befreit. Jesus hat uns da rausgeholt und wir sind nicht mehr in diesem Käfig. Aber ich glaube, dass wir gerade, weil wir Angst davor haben, Neues zu machen, einfach nicht dazu in der Lage sind, größere Kreise zu ziehen und die Freiheit wirklich in Anspruch zu nehmen. Die Freiheit ist da, aber wir haben sie nicht in Anspruch genommen. Und die Angst davor, uns zu verändern, unsere Werte zu verändern, Neues zu starten, ja, ist für uns die Begrenzung. Man könnte sagen, da wird das Gefängnis zur Komfortzone. Das zweite ist Stolz. Wir haben ja gesagt, die zwei Wurzeln sind Angst und die andere Wurzel ist Stolz. Mal so Slogans oder Sätze. Die nehmen uns unser Land weg, unsere Frauen, unsere Jobs, unsere christlichen Werte, hört man auch oft. Obwohl die meisten, glaube ich, gar nichts mit Kirche zu tun haben. Das sind so Sprüche aus der rechtsradikalen Szene, die wir hören. Aber das lässt sich auch sehr gut auf Gemeinde übertragen. Nicht unsere, aber es lässt sich auf Gemeinde übertragen. So, und ich glaube, der Satz, der hat mich ziemlich getroffen, den habe ich tatsächlich letzte Woche in der Vorlesung gehört. Wir haben am meisten Probleme mit denen, die anders sündigen als wir selbst. Ich lese den nochmal vor, weil er so gut ist. Ich finde ihn super. Wir haben am meisten Probleme mit denen, die anders sündigen als wir selbst. Ich denke, wir grenzen andere aus. Ist auch völlig klar, wenn wir sagen, meine Werte, mein Glaube, der einzig Richtige ist. Ne, nicht immer reflektiert man das, dass man das macht, aber ich glaube, es wird sehr viel gemacht. Und wir stellen uns schnell über andere, wenn wir sagen, meine Art voranzugehen, mein Wille geistlich zu wachsen, meine Bereitschaft, mich aufzuopfern in der Gemeinde, in den Jobs oder mein geistliches Level, das einfach höher ist als das von anderen. Und das ist so typisch dieser rassistische Stolz, den wir Rechtsradikalen vorwerfen würden, den wir aber oft bei uns nicht sehen, wenn wir es im christlichen Rahmen machen. Und wir kennen auch so richtigen Nationalstolz, christlichen Nationalstolz, Freikirchler gegen Landeskirche, so Denominationen und Äußerlichkeiten, die Katholiken. Ich wollte eben schon, oh mein Gott, schreien, als Tina gesagt hat, sie ist aus der katholischen Kirche. Nein, also, ist nee, ja, siehst du. Nein, das ist natürlich, ja, es ist ja, Nationalitäten ist man auch reingeboren, ist tatsächlich ein sehr guter Vergleich. Genau, oder die Brüdergemeindler mit, oder Mennoniten mit ihrer Gesetzlichkeit, da gibt's es gibt tausend Klischees. So, das Schöne ist natürlich, dass das Kreuz sowohl Angst als auch Stolz entgegensteht. Und ich vermute, wenn wir Rassismus als Frucht des schlechten Baumes, als faule Frucht sehen, dann sind die guten Früchte des Baumes des Lebens, ist dann Einheit und die Wurzeln wären Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Ich darf einmal um den nächsten Text bitten. Das lesen wir nämlich in 2. Korinther 5, Vers 16 bis 17. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Ja, das ist Paulus, der hat ihn mal gejagt. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Was bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch? Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Ja, so ein bisschen wie der Bär im Käfig. Das gilt sowohl für uns. Ja, wir haben ein neues Leben und wir dürfen bereit sein, Menschen anders zu sehen. Und gleichzeitig gilt es für den anderen, dem wir auch zusprechen müssen, wenn er denn Jesus hat, dass er ein neuer Mensch geworden ist. Auch wenn der ganz anders sich verhält oder ganz anders tickt oder unbekannt ist. Und nochmal so für dieses Ausländerfeindlichkeitsding habe ich nochmal eine Bibelstelle gefunden, die mich auch sehr beeindruckt hat. Die steht in Mose. Da wird über Gott gesagt, er verschafft Waisen und Witwen ihr Recht. Er liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Auch ihr sollt die Fremden lieben, denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ja, also bei allem Nationalstolz, egal christlich oder auch irdisch, denke ich, ist klar, dass wir alle irgendwo von Gott geschaffen sind und kein Fleck hier uns wirklich uns gehört. Also wir dürfen uns daran erinnern, dass auch Gott die Fremden und das Andersartige liebt. Egal, ob es jetzt nur gut oder schlecht ist. Und das dürfen wir an dieser Stelle von ihm lernen. So viel mal zum Rassismus. Eine zweite Frucht, die ich nennen will, ist der sogenannte religiöse Geist. Ist jetzt ein bisschen schwer zu fassen, was das Wort Geist heißen soll. Ich würde sagen, man kann auch sagen, ein religiöses Mindset oder eine religiöse Einstellung. Ich versuche das auch gleich mal an ein paar Beispielen klarzumachen. Sünde und Dinge, die uns von Gott trennen, ne, der Baum der Erkenntnis, ist oft nicht so offensichtlich oder so klar zu entdecken, wie man denkt. Manchmal versteckt sich das. Und der Teufel ist ja super listig darin, uns Wahrheiten zu verdrehen und uns aus dem scheinbar Guten einen Strick zu drehen. Ich habe mal den Satz gehört, das Gute ist der größte Feind vom Besten. Und das kann man auch schön an der Schöpfungsgeschichte sehen, bei Adam und Eva. Der Teufel hat Adam und Eva versprochen, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Und ihr werdet in der Erkenntnis von Gut und Böse wachsen. Oder ihr werdet die Erkenntnis von Gut und Böse erhalten. Was er gesagt hat, war richtig und war auch scheinbar gut. Aber es war nicht wahr. Wahrheit war, dass, was Gott ihnen vorher gesagt hat, Wahrheit war, dass Adam in der Erkenntnis von Gut und Böse, das sollten die nie haben. Sie sollten diese Eigenschaften nie lernen, weil sie die auch nicht brauchten. Und die zweite Wahrheit ist, sie sollten nie von diesem Baum essen. Das war auch eine Tatsache und eine Wahrheit. Und sie müssen sterben. Also der Teufel, kann man hier schön sehen, verdreht die Wahrheiten und macht sie uns dann schmackhaft, macht uns das Schlechte dann schmackhaft. Und ein religiöser Geist ist dem Wesen nach halt eine Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Darin steckt die List, uns glauben zu machen, dass gute Dinge, richtige Dinge automatisch wahr sind. Die Wahrheit aber ist eine Person, die Wahrheit ist Jesus. Ich versuche das mal an drei Beispielen deutlich zu machen. Ich hatte mal so eine depressive Phase, da war ich noch Single, war ich alleine, Gründe weiß ich wahrscheinlich gar nicht, was das gewesen ist. Und da hatte ich es mir so angewöhnt, so 1 bis 2 Stunden Lobpreis am Tag zu machen. Ich habe so viel Lobpreis gemacht, dass ich musste teilweise von Gitarre wechseln auf Klavier, weil meine Finger so von den Seiten gemartert waren. Und es hat mir einfach gut getan, Lobpreis zu machen, und ich war auch so ein bisschen, ich habe mich darüber gefreut, das zu machen. Obwohl es mir schlecht ging, gegen die Umstände so Lobpreis zu machen, genau, und Gott zu loben, obwohl es mir nicht so gut ging. Und bis hierhin würde ich sagen, ist das erstmal löblich, klingt alles ziemlich gut. So, und er hat sich richtig abgeschuftet. So. Aber irgendwann hat mir das nichts mehr gebracht. Dieser schmerzlindernde Effekt, den ich hatte durch den Lobpreis, ist nicht mehr eingetreten. Und in dem Satz steckt schon der Fehler drin, es hat mir nichts mehr gebracht. Ich bin irgendwo falsch abgebogen und habe den Fokus darin verloren, Gott in den Umständen zu loben, und habe praktisch nur noch dieses Schmerzmittel gesucht, diese emotionale Befriedigung. Und ja, Gott war irgendwie gar nicht mehr Teil der Sache. Ne? Und Lobpreis, was natürlich richtig ist zu tun, und ich glaube, es war auch immer noch gut, dass ich es trotzdem gemacht habe, bedeutet aber nicht automatisch, dass wir das mit Jesus zusammen machen. Und so konnte mir der Lobpreis an sich tatsächlich zum Götzen werden, ohne dass Jesus dabei gemeint gewesen ist. Was eigentlich Gutes, so ein bisschen verdreht. Kann einem mit allem Möglichen passieren. Kann man auch mit Bibellesen haben, dass man in Weisheit wachsen möchte, dass man versucht, sich geistliche Wahrheiten anzueignen und zu trainieren und was auch immer. Aber man verliert den Fokus darauf, Gott darin zu suchen. Ich hoffe, das macht für euch so ein bisschen Sinn. Ja, okay, super. Ein zweites Beispiel, also das habe ich spirituelle Handlung genannt, das was gerade war, jetzt kommt Kritik. Da habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel von Andreas Bobhardt gehört. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, Bobby nennt man den kurz. Super, super Typ, gerade in meiner Jugendphase gewesen. Der hat das auf Willow Creek erzählt. Der war in Israel, ist da so durchs Land gereist und hat dann eine Truppe von Menschen gesehen. Er wusste aus irgendeinem Grund, dass das Christen sind. Ich weiß nicht mehr, welche Denomination, er wusste das, irgendwelche Judenchristen oder messianische Juden, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die Christen. So, und die standen in einer riesenlangen Schlange, und am Ende der Schlange war ein großer Stein. Und an diesem Stein haben die sich so ein bisschen zu schaffen gemacht. Die haben den berührt und haben Bilder von Angehörigen daran gerieben und wollten sich, ja, waren richtig emsig und man sah, die wollten da alle hin. Die standen in der Schlange und wollten das unbedingt machen. Und er hat dann so rausgekriegt, als er so im Reden mit den Leuten, dass die geglaubt haben, dass wenn sie den Stein berühren oder Bilder daran reiben, dass die Angehörigen, die auf den Bildern sind, geheilt werden, weil dieser Stein vor Jesu Grab gelegen haben soll. So, also so eine, ja, wie soll man, so ein mystischer Gegenstand oder wie man das auch immer nennen soll. Und Bobby als Theologe stand natürlich daneben, hat das erfahren und guckt sich diese Christen an und denkt, wie kann man denn so am Glauben vorbeilaufen, an der Bibel vorbeilaufen und alles ignorieren, was wir eigentlich wissen als Christen. Und hat sich richtig geärgert und hat schon so theologische Formeln zusammengelegt, wie er denen das jetzt um die Ohren kloppen kann. Und genau in diesem Moment hat Gott ihn angesprochen und hat gesagt, während du diese Menschen hier kritisch betrachtest, während du die zerlegst und auseinandernimmst, was die alles falsch machen, was mit Sicherheit der auch irgendwie richtig ist, was weiß ich, haben diese Menschen ein suchendes Herz nach mir. Die erwarten von mir, dass von Jesus, dass er sie heilt. Die haben zwar die völlig falsche Methode, völlig dumm, das zu machen. Aber deren Herzenshaltung ist, dass sie an diesem Stein, während sie daran reiben, mich suchen. Und dein Kritikgeist bringt dich hier gerade gar nicht weiter, sondern Nächstenliebe wäre das für den anderen, was wichtig wäre. Und ich glaube, da kann ich mich leider viel zu gut mit identifizieren, mit der Geschichte von Bobby, weil es mir oft so geht, dass ich Predigten, Vorlesungen, was auch immer, Methoden, christliche Methoden einfach kritisch betrachte und mir so ein bisschen verloren geht, ja, wer mein Gegenüber eigentlich ist in der Sache und den zu lieben und nicht seine Methode. Genau. Das letzte Beispiel vom, wir sind beim religiösen Geist, die Frucht und eine Wurzel davon ist in dem letzten Beispiel, ist Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist auf jeden Fall auch eine Wurzel des religiösen Geistes. Ich lese mal ein Zitat vor von Philipp Yancey. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, wahrscheinlich eher unbekannter. Aus dem Buch Gnade ist mehr als ein Wort. Auf den ersten Blick scheint Gesetzlichkeit schwer zu sein. Aber in Wirklichkeit ist Freiheit in Christus der schwerere Weg. Da können wir wieder so ein bisschen an den Bären denken. Es ist verhältnismäßig leicht, nicht zu morden, aber schwer, in Liebe die Hand auszustrecken. Es ist leicht, sich vom Bett des Nächsten fernzuhalten, aber schwer, eine Ehe am Leben zu erhalten. Es ist leicht, Steuern zu zahlen, aber schwer, für die Armen da zu sein. Wenn ich in der Freiheit lebe, muss ich für die Führung des Heiligen Geistes offen bleiben. Ich denke, ein Beispiel, was uns alle betrifft, ist die Corona-Zeit gewesen, wo wir alle so drin gesteckt haben und wo es für alle schwierig gewesen ist. Und ich finde, in der Corona-Zeit konnte man stark sehen, wie dieser Geist der Gesetzlichkeit und auch Rassismus und christlicher Rassismus sich so ausgebreitet hat, so systematisch ausgebreitet hat. Auf der einen Seite hatten wir die, ich sag mal, die Gesetze und Maßnahmen einhalten wollten. Der christliche Wert ist hier, der Obrigkeit Genüge zu tun, ist ja ein christlicher Wert. Und auf der anderen Seite hatten wir die, die gesagt haben, hey, wir müssen auch den Lobpreis schützen, wir müssen die Gemeinschaft schützen, die wir miteinander haben und das Gute, Christliche zu tun, müssen wir schützen und das darf den Maßnahmen nicht zum Opfer fallen. Ich sag mal, ein Satz oder Sätze aus der Bibel, die ich da gehört habe, ist, verlasst eure Versammlung nicht. Psalm 91 habe ich viel gehört, Tausende werden neben dir fallen, nimm das doch mal in Anspruch, sind auch letztendlich christliche Gesetze, die wir aus der Bibel kennen. Wir merken, wenn wir unsicher sind, wie wir uns verhalten sollen. In der Corona-Zeit gab es wirklich kein richtiges Verhalten. Niemand wusste, wie man sich verhalten soll. Dann klammern wir uns sofort an das Gesetz, an die Gesetzlichkeit, weil es für uns einfacher ist. Und weil wir da rausfinden wollen, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist. Ich würde sagen, beide Seiten lagen richtig, beide hatten was Richtiges, beide haben auch die Bibel zitiert. Aber es war nachher nicht wahr. Warum war es nicht wahr? Ich glaube, an manchen Stellen in diesen Diskussionen oder vielleicht auch an vielen Stellen war einfach keine Liebe für den anderen übrig. Ja, Jesus ist die Wahrheit, das, was er sagt, ist wahr und Jesus ist die Liebe. Und ich glaube, der war an manchen Stellen auch in der Gemeinde nicht mehr Teil der Diskussion. Also das Gesetz scheint uns manchmal, Gesetzlichkeit scheint uns manchmal leichter oder greifbarer. Ich habe mal in einem Anflug der Verzweiflung mit Menschen den Satz gesagt, dass ich lieber alle 648 Gesetze der Juden im Alten Testament einhalten würde und danach gerichtet werden wollen würde, als ein ganzes Leben herausfinden zu müssen, was Liebe deinen Nächsten für dich selbst heißt. Weil es mir so viel einfacher erschien, alle Gesetze einzuhalten, als wirklich nachhaltig rauszufinden, was bedeutet eigentlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da haben wir echt ein ganzes Leben dran zu knabbern. Genau, da scheint uns die Gesetzlichkeit manchmal einfacher. Ein Wort aus der Bibel, was darauf antwortet, steht in 2. Korinther 3, Vers 6, müsste auch wieder Paulus gewesen sein. Der sagt, er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Und wenn wir das bei Gesetzlichkeit so sehen, Gesetzlichkeit als Frucht des schlechten Baumes, als faule Frucht, dann würde ich sagen, ist die gute Frucht darauf zu lernen, zu hören, was der Heilige Geist uns zu sagen hat und sich davon führen zu lassen. Gerade in so Zeiten wie Corona, wo nicht klar ist, wie man sich verhalten soll und wo man lernen muss, was Liebe deinen Nächsten für dich wie dich selbst heißt. Ich hoffe so ein bisschen, dass das so klar geworden ist, wo so die Früchte des Baumes der Erkenntnis hängen, die wir meiden wollen und wo so ja Früchte des Baumes des Lebens sind, die wir dann essen sollen stattdessen. Als Aktion, sage ich mal, oder was machen wir da jetzt draus, würde ich euch empfehlen oder kann ich euch nur ans Herz legen, daran zu denken, dass wir in dem Kampf natürlich nicht alleine sind. Wir haben eben schon gesagt, wir wollen den Heiligen Geist mit reinnehmen, wir wollen Jesus mit reinnehmen. Aber Daniel Acclasiator hat es auch nochmal so klar gesagt, wenn ihr geistlichen Kampf machen wollt, sucht euch Kampfpartner, sucht euch Mitspieler, wenn man so will, im Sportlichen. Geht in die Themen rein. Und ich glaube, gerade bei diesem Thema geistlicher Kampf und zu erkennen, wo sind die Früchte des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, können wir das super machen. Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen gelächelt, als ich den Satz geschrieben habe, aber wir können uns hier jetzt tatsächlich die Fähigkeit zu eigen machen, dass wir die Fehler des anderen besser sehen als die eigenen. So, dazu brauchen wir so ein bisschen das Team. Und ich glaube, dass wenn wir, viele von uns sind in der Kleingruppe, wenn wir das mit in die Kleingruppe nehmen, ich hoffe, die meisten sind in Zweierschaften. Das ist, glaube ich, der beste Ort, gerade für so ein Thema. Und ich glaube, in dem Thema Liebe deinen Nächsten wie dich selbst zu wachsen, bedeutet gerade in Zweierschaften und in Gruppen, dass wir lernen, von dem anderen das anzunehmen und überhaupt nicht als Angriff wahrzunehmen, sondern ja als Ermutigung und zu lernen, wie wir da im Gebet zusammen gegen vorgehen können. Das Schöne ist, dass es nie mit dem Schlechten endet. Wir sind angefangen mit dem Garten Eden und das Beste ist, dass Jesus einfach eine Vision für die Zukunft hat, die besser ist. Und wenn wir mit der Schöpfungsgeschichte gestartet sind, dann möchte ich jetzt mit dem Ende der Bibel, mit der Offenbarung enden. Das ist ja die Vision von Johannes, dem Jesus gezeigt hat, wie es mal werden wird, wie es mal sein soll. Und da steht sehr schön, dass es keinen Baum der Erkenntnis mehr gibt. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, steht ein Baum des Lebens. 12-mal trägt er Früchte. Jeden Monat gibt er seine Frucht und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Hey Vater, ich danke dir dafür, dass du unser Innerstes angelegt hast, wie ein Garten Eden, wie etwas Perfektes, das du als gutes Ideal geschaffen hast und dass wir alle das Potenzial dazu haben, diesen Garten mit dir zusammen zu pflegen und dass dieser Garten wunderschön aussehen kann. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns immer wieder zeigt, was es gut ist zu tun, der uns immer wieder lenkt und der uns auch immer wieder von dem ablenkt oder weglenkt, was falsch ist. Und ich bitte dich, dass du uns die Stellen zeigst, wo wir dem Feind entgegentreten können in unserem Leben, wo Früchte des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse sind und dass du uns immer wieder die Alternative zeigst und immer wieder ja, mit deiner Kraft und deiner Vollmacht in unserem Leben Bäume des Lebens pflanzt und einen Strom durch unser Innerstes ziehst. Ein Strom des Lebens. Amen.